Ja, und ich kann damit auch leicht natürlich übers Ziel hinausschießen. Wenn ich sage, ich habe nur ein Blatt Papier mit 20 Millionen wert, dann lacht er sich tot und sagt, also selbst wenn ich dann nochmal wiederkomme und sage, ich mach's auch für 6, dann sagt er, aber wieso bist du damit 20 angetreten? Also es ist zwar schon an manchen Stellen ein bisschen orientalisch, das Venture-Capital-Geschäft, was die Bewertung angeht, aber so orientalisch dann doch nicht.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: 5 Shortcuts für GründerInnen bei der Investorensuche, die keine sind, mit Buy-Startup-Geschäftsführer Dr. Carsten Rudolph. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal bei fürgründer.de. Wir helfen euch, einfacher, schneller und besser zu gründen. Startup-Gründerinnen und Gründer sind häufig schon von Tag 1 auf der Suche nach Investoren. Doch selbst mittlerweile erfolgreiche Gründer berichten im Rückblick von unglaublich vielen Pitches und erfolglosen Kontakten bei der Investorensuche. Wie kann ich die Investorensuche also erfolgreich angehen und was sollte ich lieber nicht machen? Das frage ich heute Dr. Carsten Rudolph. Carsten Rudolph verfügt über langjährige Erfahrung in Startups und Tech-Unternehmen wie Microsoft, McKinsey oder Siemens. Und er lehrt als Professor für Entrepreneurship an der TH Nürnberg. Er lenkt als Geschäftsführer die Geschicke von Buy Startup. Und Buy Startup, für alle, die das noch nicht kennen, ist das bayerische Startup-Netzwerk für Startups, Investoren und die Industrie. Und ein paar Erfolgskennzahlen. Seit 2015 vermittelte Buy Startup 458 Millionen Euro an Kapital in 449 aktiv betreuten Finanzierungsrunden in der Pre-Seed-Phase, Seed-Phase oder Series A. Unter anderem an Startups wie Flixbus, eGym, Magazino, Exasol, Voxeljet, Numares und viele andere. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf die Einblicke in die Praxis der Startup-Finanzierung und begrüße Carsten Rudolph sehr herzlich. Hallo Carsten.
Ja, vielen Dank, René. Vielen Dank für die einführenden Worte. Stimmt auch soweit alles.
Sehr schön. Du bist jetzt über lange Jahre im Prinzip in der Startup-Szene aktiv. Ihr schon unterstützt sehr intensiv, insbesondere auch bei der Finanzierung. Wie ist denn momentan dein Eindruck von der Stimmungslage Startup-Finanzierung? Also laufen Finanzierungen noch gut? Hat sich das auch eingetrübt? Was hat sich verändert gegebenenfalls? Wie ist deine Wahrnehmung?
Also lässt sich nicht verhehlen, die Stimmung hat sich eingetrübt, gerade im letzten Jahr. Also während die Pandemie eigentlich kaum Bremsspuren hinterlassen hat, hatte man ja anfangs auch gedacht, das waren so 3 Monate kurze Pause, dann ging eigentlich alles unverändert weiter. Aber seit Februar letzten Jahres oder Frühjahr letzten Jahres merken wir eigentlich schon eine gewisse Eintrübung, was aber nicht heißt, dass Startup-Finanzierungen nicht mehr gehen. Aber es ist halt natürlich, die Lage hat sich geändert, das lässt sich nicht vom Tisch wischen.
Und wie gehen Gründerinnen und Gründer damit um momentan?
Ja, das ist noch sehr unterschiedlich. Manche hören die Töne, manche hören die Töne nicht. Ja, also wir merken, dass einfach die Anforderungen an Startups wieder sehr stark gestiegen sind, dass eine gründliche Vorbereitung wieder stärker gefordert wird von Investoren. Man darf aber auch nicht vergessen, von wo wir kommen. Also wenn wir insgesamt mal die Startup-Szene betrachten, wir hatten eigentlich seit Ende der Finanzkrise, sprich also seit 2010, strahlenden Sonnenschein in der Startup-Szene und die Sonne wurde immer heller, bis eigentlich vor fast einem Jahr. Das heißt also, wir waren schon fast in einer Euphorie drin und das hat sich jetzt natürlich ein bisschen abgekühlt aus verschiedenen Gründen. Ja, insbesondere natürlich, was das Wirtschaftsklima insgesamt angeht. Und insofern, die Situation ist nach wie vor gut, gerade im Frühphasenbereich, denke ich. Aber ich muss als Startup auch als einiges mitbringen. Und gerade wenn du vorhin in der Einladung gesagt hast, ab Tag 1 auf der Investorensuche, ich glaube, das ist schon mal einer der ersten Fehler, den Startups machen können. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen was aufbauen mit einem reinen Papierkonzept und der Hoffnung, dass ich dann erstmal Geld kriege und dann anfangen kann. Ich glaube, es werden einige Tage vorher vergehen, für was auch immer ich die nutzen kann, da können wir ja gleich noch intensiver drauf eingehen, bis ich eine Investorensuche starten sollte.
Aus deiner Beschreibung habe ich zweimal das Wort wieder notiert, also wieder ein bisschen mehr vorbereiten und wieder mehr vielleicht auch Aufmerksamkeit oder Sorgfalt dem ganzen Thema widmen. Das heißt, das ging so ein bisschen verloren in den letzten Jahren, beziehungsweise wurde das Geld im Sinne dieses, wie war das, der Ausdruck, Funny Money, ein bisschen mit der Gießkanne verteilt.
Aber mit der Gießkanne will ich gar nicht sagen, aber es war natürlich eine Euphorie in dem Markt drin, wo Startups Geld bekommen haben, wo ich mich teilweise gefragt habe, verstehe ich eigentlich noch die Geschäftsmodelle, die aktuell dahinter stehen? Jetzt zeigt sich bei einigen, es gab tatsächlich keins, also insofern auch keins, was man verstehen konnte. Und da sind jetzt Investoren weniger dabei, die Angst zu haben, bei irgendeinem Trend nicht dabei gewesen zu sein, auch wenn man ihn vielleicht nicht hundertprozentig meinte, verstanden zu haben. Und ich glaube, das waren einige Startups, die Geld bekommen haben, die jetzt eben merken, sie hatten eigentlich wirklich kein Geschäftsmodell und das Ansehen oder das Bestreben, wir machen jetzt mal irgendwas und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze monetarisieren können. Dieser Ansatz funktioniert einfach nicht mehr. Sondern ich glaube, dass Investoren oder wir merken auch, dass Investoren sehr viel stärker die, sag ich mal, klassischen unternehmerischen Zahlen hinterfragen. Sprich also Umsatz, wofür gebe ich eigentlich Geld aus, wo kommen die Umsätze her, welche Kunden zahlen tatsächlich und sich nicht darauf zu verlassen, dass ich, wenn ich erstmal genügend Nutzer habe oder genügend Leute mein Produkt in irgendeiner Form kennen, nutzen, irgendwas damit machen, dass ich dann schon einen Weg finde, zu monetarisieren. Diese Konzepte müssen früher klar sein als vielleicht noch vor 2-3 Jahren.
Gut, dann lass uns direkt einsteigen in das, was du auch beobachtest in der Praxis, was vielleicht aber eben jetzt nicht mehr die berühmte Abkürzung zum Erfolg ist oder wo man sich wähnt. Hier kann man irgendwie einen Shortcut nehmen. Was ist dein erster Shortcut, der nicht funktioniert?
Ein Shortcut, den wir sehen, ist, dass viele Gründer eigentlich meinen, die Planung sei mit der Erstellung eines 15-seitigen schicken Pitch-Decks abgeschlossen. Also wenn wir so einen Businessplanungsprozess angucken, ist das eigentlich schon ein recht aufwendiger Prozess. Unsere Wettbewerber heißen ja auch noch recht altmodisch Businessplan-Wettbewerbe. Längst akzeptieren wir in solchen Wettbewerben natürlich ein Pitch-Deck. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass natürlich der Planungsprozess an sich kaum abkürzen lässt. Also ich muss meinen Markt verstehen, ich muss meine Kunden verstehen, welche Herausforderungen, Probleme die eigentlich wirklich haben. Und natürlich gibt es ein paar Branchen, wo ich auch ein Problembewusstsein erstmal schaffen kann, aber auch das kostet Zeit. Und dieser ganze Planungsprozess, ob der jetzt in einem Word-Dokument mit 30 Seiten endet oder in einem schicken Pitch-Deck, der bleibt eigentlich der gleiche. Natürlich ist das Pitch-Deck heute das, sagen wir mal, modernere Instrument, meine Überlegungen darzustellen, aber es gab halt in der Zeit auch einige Startups, die hatten wirklich nur das. Und wenn man dann versucht hat, auf Folie 17 mal zu hinterfragen, was steckt da eigentlich dahinter, hat man festgestellt, da steckt gar nichts dahinter, sondern diese Folie ist wirklich alles, was ich zu der Marktrecherche oder auch zum Finanzplan gemacht habe. Wir haben tatsächlich Finanzpläne gesehen, da waren die Zahlenreihe 1, 2, 4, 8 und 16 Millionen Umsatz in der 5-Jahres-Planung zu sehen. Da sieht man schon auf den ersten Blick, dass da nicht viel dahinter steckt. Es wäre schon großer Zufall, wenn die detaillierte Finanzplanung genau eine solche geometrische Reihe ergibt.
Das ist richtig. Das heißt, ist tatsächlich schon so, dass also das Pitch-Deck ist ja eigentlich das Ergebnis dieser längeren Planung. Und dann mag das auch alles ganz hübsch aussehen, aber Investoren, ja, schauen natürlich erstmal auf das Pitch-Deck, nehmen das auch wahr. Damit wird ja auch Interesse geweckt, aber dann geht es eigentlich weiter. Und das sollten sich die Gründerinnen und Gründer schon bewusst machen. Dann wird gebohrt.
Das Pitch-Deck ist eigentlich nur die Eintrittskarte für ein weiteres Gespräch. Und im weiteren Gespräch werden dann die Details geklärt und natürlich im Prinzip jedes einzelne Slide des Pitch-Decks hinterfragt und gesehen, steckt da was dahinter? Ist eine ambitionierte Umsatzplanung? Was stecken da für Stückzahlen dahinter an Produkten, an Software, downgeloadeter Software? Da geht es dann um Customer Acquisition Costs. Es geht um Kennzahlen, die ich beherrschen sollte, wo ich auch eine Vorstellung habe, welche Stückzahlen beispielsweise und welche Churn Rates und solche Dinge stecken hinter meinen Zahlen und nicht einfach nur sagen 1, 2, 4, 8, 16, das wird schon so passen.
Oder weil das so schön den Hockeystick darstellt und dann.
Ja, das war so schön einfach. Immer eine Verdopplung ist eigentlich, klingt irgendwo logisch, ist aber vielleicht nicht realistisch.
Ja. Hast du noch ein paar Beispiele, wo das Pitch-Deck quasi zwar die Spitze des Eisberges ist, wo dann aber eigentlich der ganze Unterbau fehlt?
Ja, wir beobachten es an vielen Stellen. Ich meine, ganz besonders natürlich auch bei der Seite der Kundenproblematik. Das heißt, hat mein Kunde gerade im Industriebereich wirklich das Problem oder ist meine Lösung jetzt zwar aus meiner Sicht genial, adressiert aber nur irgendein Randproblem meines Kunden? Auch gerade im industriellen Bereich kann das durchaus sein, dass das zwar eine Lösung ist, die nett ist und vielleicht auch von einigen gekauft wird, aber nicht von einer ausreichenden Menge. Das heißt also, sich wirklich da rein zu versetzen, ist das ein wirkliches Thema? Und das sehen wir sowohl im Konsumerbereich als auch im industriellen Bereich. Auch Konsumerprodukte haben sich dann gut verkauft. Wenn die wirtschaftliche Lage super ist, kann ich auch mal Produkte verkaufen, wo man sagt, braucht man das eigentlich wirklich? Jetzt in etwas angespannteren Wirtschaftslagen hinterfragen auch Verbraucher, ob ich manche Produkte wirklich brauche. Und dieses Verständnis kann ich eben auch im Pitch-Deck zwar dokumentieren, dass ich sage, also meine Idee ist, das müssten die und die eigentlich brauchen können. Wenn ich aber mit den Kunden noch gar nicht gesprochen habe, und das ist das, was ich meinte, am Tag 1 auf Investorensuche losgehen, ohne mit Kunden Interviews geführt zu haben, die auch belegen können. Also es muss nicht immer Umsatz sein, aber solche Dinge sollten schon einfach geführt worden sein, dass es belegbare Kundenaussagen gibt, ob die Softwarelösung, Hardwarelösung, was auch immer, auch wirklich gebraucht wird im Markt.
Das heißt also da ganz bewusst die Planungs- und Vorbereitungsphase vor der Investorensuche verlängern und für eine wirklich umfassende Informationszusammenstellung, Recherche, Kundenbefragung und so weiter nutzen.
Genau. Und da gibt es auch viele Dinge, die erstmal nicht viel Geld kosten. Also ich rede jetzt nicht davon, natürlich werden manche, gerade Hardware-Startups, die Problematik haben, ich brauche, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 Euro, um meinen ersten Prototypen fertigzustellen. Aber ich kann ja auch eine glaubwürdige Markt-Traction in einer gewissen Weise dadurch erzeugen, dass ich belegbare Kundengespräche habe. Also wenn ich einem Investor sagen kann, hier, du kannst die drei Industrieunternehmen anrufen, die können dir bestätigen, dass ein Produkt, so wie wir es vorhaben, tatsächlich ihren Bedarf finden würde, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich habe mir das mal überlegt und ich glaube, es müsste eigentlich das Interesse finden. Ja, also das ist so eine Traction, die kann ich generieren. Das kostet kein Geld, also zumindest, das kostet meine eigene Zeit natürlich, die muss ich als Gründerin oder Gründer mitbringen, aber es kostet mich erstmal kein Geld, da zu agieren.
Vielleicht, um noch einmal zu verdeutlichen, was das Problem ist, wenn ich jetzt an die Investoren so ein Pitch-Deck schicke oder auch einen Pitch irgendwo halte und dann eben nur das Pitch-Deck habe, was vielleicht sogar dann als Eintrittskarte funktioniert, ich dann aber nicht nachliefern kann. Was ist denn dann die Konsequenz?
Ja, das ist eher negativer, als erst gar nicht aufgetreten zu sein. Ja, also das ist natürlich die Enttäuschung dann groß und da gilt die alte deutsche Weisheit, wer einmal lügt oder übertreibt, dem glaubt man das andere halt umso weniger. Das heißt, ich bin sofort in der Defensive, wo ich überhaupt nicht hin will. Also gerade in der aktuellen Situation, wo eben viele andere Startups oder einige andere vielleicht sich nicht in diese Defensive manövriert haben will. Also auch Versprechungen, die ich nicht einhalten kann, also man sollte da auch, was die Kundengespräche angeht, schon ehrlich sein. Und wenn ich behaupte, ich bin kurz vor Vertragsabschluss mit dem DAX-Unternehmen XY und dann stellt sich raus, da ist mal einer der Ingenieure bei mir auf der Messe vorbeigelaufen und hat erstmal nicht Nein gesagt, als er den Stand gesehen hat, dann ist das was anderes als ein fast Vertragsabschluss. Und da neigt man natürlich, verstehe ich auch, man sollte ja optimistisch rangehen, aber es sollten Dinge sein, die ich auch dann später mal belegen kann. Und dieser ganze Prozess dieser gar nicht mal legalen, sondern eher strategischen Due Diligence, der ist nach meinem Eindruck wieder von den Investoren intensiviert worden.
Und vor allen Dingen, wenn dann die Nachfragen kommen, okay, schickt uns mal jetzt weitere Informationen, weil wir wollen ein bisschen in die Due Diligence kommen. Dann kann ich auch nicht sagen, ich schicke das in 2, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, weil ich jetzt anfange, das aufzubereiten. Dann bin ich eigentlich auch schon eigentlich raus.
Eigentlich bin ich dann raus. Also morgen früh ist noch zulässig, aber übermorgen ist eigentlich schon zu lang. Wenn ich, also das ist auch so ein Punkt der Zeit, die ich reservieren muss für solche Investorengespräche.
Dann kommen wir zum zweiten Shortcut, der häufig probiert wird, was ihr so seht, aber der nicht funktioniert.
Ja. Der zweite, den ich nennen würde, ist, dass ich mehr genügend auf Social Media, LinkedIn und andere Tools Leute sehe, die Business Angel in ihrer, wie heißt das da, Signatur oder Personenbeschreibung haben. Und die kann ich einfach ansprechen und die werden das dann schon machen. Die Bezeichnung Business Angel ist nicht geschützt. Also wir sehen dort viele Leute, die vielleicht investieren können, aber Business Angel so definieren, dass sie den Startups erstmal irgendwie helfen wollen, aber eigentlich kein Geld haben. Und darüber sagen diese Beschreibung natürlich nichts aus. Und ich finde es auch schwierig, sag mal, also viele Investoren bestätigen uns eigentlich, dass eine Kaltansprache bei ihnen eigentlich wenig Sinn hat. Auch wenn ich anschaue, bei uns, wir haben ja bei uns im Netzwerk etwa 400 Business Angels, die registriert sind. Ich würde mal sagen, ein wirkliches Öffentlichkeitsinteresse von denen haben vielleicht 10%. Die anderen wollen eigentlich gar nicht so in der Öffentlichkeit andere wissen lassen, dass sie investitionsbereit und auch über die ausreichenden Geldmengen verfügen, zu investieren. Das heißt, wenn ich mich nur auf die öffentlich Verfügbaren verlasse, mache ich wahrscheinlich einen Fehler, weil ich die anderen gar nicht erreiche und die anderen gar nicht finde. Das heißt also, öffentlich nach Angels zu suchen, finde ich einen schwierigen Punkt. Wie gesagt, aus den zwei Gründen. Ich werde auch viele, viele Kontakte kriegen, die eigentlich gar nicht investieren wollen. Wenn ich die mit vielen Informationen versorge, weiß ich auch nicht, was mit denen passiert. Mhm. Aber auch die warme Ansprache und die direkte Ansprache ist aus meiner Kenntnis doch immer das, was nach wie vor bevorzugt wird. Also da gibt es verschiedenste Studien, Statistiken, ob die jetzt alle statistisch valide sind, mag man diskutieren, aber das ist eigentlich Aussagen, die immer wieder von Investoren kommen. Versuch irgendwie einen warmen, vertrauensvollen Kontakt zu kriegen und nicht einfach mit einer Kaltansprache, hey, wir sind das coolste Startup aus dem Bereich XY, KI und solche Stichworte müssen immer dabei sein. Ich glaube nicht, dass da viele reagieren. Mhm. Also selbst wir merken das, obwohl eigentlich, wenn man bei uns mal eine Minute auf der Website recherchiert, dass wir kein Investor sind, sondern eigentlich reiner Vermittler und Vorbereiter. Wir kriegen zig Investorenanfragen auf meine persönliche Mailbox, auf LinkedIn, auch sonst wie. Ich reagiere da einfach gar nicht drauf.
Ja, LinkedIn wirkt bequem, ne? Und kann doch da nach allen möglichen Suchen filtern und das kürzt dann den Weg.
Ich kann es ja auch wunderbar automatisieren.
Ja.
Und ich glaube, die Investorensuche ist nach wie vor etwas, wo dieses Automatisieren auch ein fataler Fehler sein kann. Ja, ich sollte schon wirklich gründlich recherchieren, auch gerade aus Konkurrenzüberlegungen her. Wenn mein Traumangel, wenn ich nicht genug recherchiert habe und der ist in mein Konkurrenzunternehmen investiert, naja, kann ich nur hoffen, dass er mein Pitch-Deck wegschmeißt und mich an sein Investment weitergibt.
Wen oder welche dann eher klassischen, traditionellen Wege der Angel-Suche? Also ja, man kann zu euch natürlich ins Netzwerk kommen, kriegt dann den Kontakt gebahnt. Aber welche Tipps hättest du dann noch, wenn du sagst, okay, lasst mal LinkedIn ein Stück weit beiseite und geht mal so die herkömmlichen Wege, die sich auch etabliert haben?
Die Netzwerke sind ein Punkt. Es gibt ja in Deutschland verteilt starke und schwächere, aber es gibt sehr viele, sagen wir mal, Institutionen wie uns, die ähnlich agieren und ähnliche warme Kontakte machen können. Und ich muss mich, jetzt geht's ja nach Corona wieder los mit Veranstaltungen. Also ich sollte da schon als Gründer präsent sein, mit anderen Gründern sprechen, die erfolgreiche Finanzierung bekommen haben. Also das sind ganz wertvolle Kontakte, wenn darüber ein wirklich warmer Kontakt gemacht werden kann. Natürlich muss ich auf allen Seiten da erstmal Vertrauen aufbauen, muss ein Stück weit von meiner Idee was verraten, muss also, du sparst an die 100 Pitches oder die vielen, vielen Dinge, die man machen muss. Also ich muss schon mehr als 10-mal meine Story mindestens erzählen. Also wahrscheinlich geht es in den dreistelligen Bereich, dass ich immer wieder erzähle meine Geschichte über mein Unternehmen, die auch immer wieder verbessere, dieses Feedback mitnehme. Und dann für eine Ansprache nutze, die eben nicht direkt bei mir liegt, sondern auch die eben auch über warme Kontakte, über andere, die über mich urteilen können und mir eine Intro machen, was erzählen können.
Die Netzwerke, die du angesprochen hast, da einfach nur kurz zur Info für die Hörerinnen und Hörer. Es gibt auch das Business Angel Netzwerk Deutschland. Da gibt's dann auch eine Liste von allen regionalen Business Angel Netzwerken zum Beispiel. Und dort kann man dann eben auch direkt sich hinwenden, kann auch eingeladen werden zu regionalen Pitching Events. Also das ist dann eben so ein Zugang, der kommt auch nicht jeder durch. Ne? Man muss sich bewerben, man muss einen One-Pager ausfüllen. Aber das ist ja dieses Thema. Ne? Investorensuche ist anstrengend, zeitaufwendig und ich muss mir da Mühe geben. Und dann peu à peu kann ich dann eben selber auch so ein kleines Netzwerk aufbauen, erzähle meine Geschichte, treffe den einen oder anderen Investor auch ein paar Mal, bevor es dann vielleicht Klick macht.
Ja. Und ich sollte mich natürlich entsprechend vorbereiten. Also es gibt ja durchaus viele Möglichkeiten ihr seid dabei, andere Medien sind auch dabei, zusammenzutragen, was passiert dann so an Investments. Und gerade für meinen speziellen Bereich, der mein Startup betrifft, sollte ich sehr, sehr aufmerksam verfolgen, wer hat dann von wem Geld gekriegt, wie viel Geld, was war die Story dahinter. Das sind alles keine mega öffentlichen Daten, aber ich kriege da schon eine ganze Menge raus, wenn ich tatsächlich da mal recherchiere. Und da merken wir auch, natürlich bin ich als Gründerin oder Gründer sehr stark auf mich und mein Unternehmen fokussiert. Aber zu lernen, was haben eigentlich die anderen gemacht, die was Ähnliches machen, die sind ja nicht alle schlecht und alle doof, also gerade die Geld gekriegt haben, sondern einfach davon bereit sein zu lernen und zu mitzunehmen und auch mit diesem Know-how dann bei den Investoren zu glänzen. Also wenn ich weiß, wer hat wo rein investiert, wie viel Geld ist da rein geflossen, ist das ja eine Recherche, die sich lohnt, um einfach mal auch mich zu orientieren und mich zu kalibrieren, was kann ich denn mit meinem Unternehmen erwarten. Ja, und das auch in der Nähe zu kalibrieren und nicht zu sagen, also wir haben auch teilweise Gründer gehabt, die dann sagen, ja, vor 8 Jahren hat diese Idee in San Francisco so und so viele Millionen eingesammelt. Ja, blöderweise 8 Jahre sind ein Zeitraum, der ist ziemlich lang und San Francisco ist doch 9 Stunden weg. Das heißt also, da wirklich nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, sondern zu sagen, so, was ist jetzt hier regional in Europa auch passiert? Welche Startups sind wie groß geworden? Was haben die erreicht? Und das natürlich auch in einer gewissen Zeitnähe zu verfolgen. Das ist ganz wichtig, dass ich mich da in meinem Umfeld und in meinem Markt, also daher auch wieder das Thema lange Vorbereitung, auch auskenne. Und sowas kann ich auch ins Pitch Deck mit reinschreiben und ja, und da muss ich mich halt fragen, das gilt jetzt weniger für Angels, da kriege ich es vielleicht nicht so gut raus, wer wo rein investiert hat, aber manche bei den Öffentlichen kriege ich es raus. Wir haben dann viele Gründer, die auch sagen, naja, wir wollen den und den ansprechen, einen der Prominenten, weil der hat genau in das investiert. Ich sage aber, die machen doch fast das Gleiche wie ihr, warum sollte der ein zweites Mal in das Gleiche investieren? Also solche Logiken sind vielen einfach gerade, wenn sie es zum ersten Mal machen, nicht bewusst. Und das muss man eben auch wissen.
Der nächste Punkt, den du mitgebracht hast, geht so ein bisschen auch Richtung LinkedIn, weil was man auf LinkedIn häufig sieht, sind ja tolle Investorenlisten, mit denen natürlich die Leute dort Kontakte einsammeln wollen und sagen, hier sind die Top 300 Investoren für euch. Schickt mir eine Nachricht und ihr kriegt den Zugang zu dieser Liste. Was hältst du von diesen Listen?
Relativ wenig. Also erstmal, vielleicht, ich wollte hier kein LinkedIn-Bashing betreiben. Ich glaube, das ist ein tolles Tool, aber eben nicht für alles. Und natürlich auch, wenn ich meine Liste missbrauche, nur um ein paar Klicks mehr zu kriegen oder schreib mir 5 Likes für meinen Beitrag, dann kriegst du das und das. Diese Deals mögen funktionieren, gerade bei Investorenlisten. Gut, um die Liste zu bekommen, funktionieren sie, aber die Ansprache dieser Listen funktioniert eigentlich aus den gleichen Gründen wie eben genannt, nur sehr, sehr schlecht. Also kein Investor möchte mit sehr geehrte Damen und Herren oder ähnlichen oder Hi there oder sonst welchen Massenmails zugespammt werden. Das ist aber genau das, was passiert. Und was dann passiert aufgrund solcher Massenansprachen, die vielleicht ungefiltert dann einfach genommen werden und sagen, prima, jetzt habe ich 150 Adressen oder 200 Adressen, die schreibe ich jetzt alle automatisiert an. In der Regel wird einfach gar nichts passieren, dann stehe ich völlig im Dunkeln. Wenn ich Glück oder Pech, je nachdem wie man es sieht, habe, kriege ich noch eine Absage, Dankeschön, aber im Moment nicht interessiert. Das sind noch die langen und höflichen Absagen. Vielfach passiert einfach gar nichts. Zeigt einfach, dass Vorbereitung an der Stelle einfach auch wichtig ist. Und nur weil ein Startup jetzt mit einer Liste vielleicht erfolgreich war oder das zusammengetragen hat, heißt es ja immer noch, befreit mich ja immer noch nicht von der Aufgabe zu gucken, welche Investoren waren eigentlich woran interessiert. Und es ist ja mein Unternehmen, was ich in Teilen verkaufen möchte. Und das hat vielleicht ganz andere Bedarfe und ich muss auf einen ganz anderen Fokus der Investoren an der Stelle setzen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Qualität dieser Listen teilweise sehr unterschiedlich ist, ne? Also was, ja, wenn da im Prinzip nur der Name und eine E-Mail-Adresse drin steht, dann weiß ich ja eigentlich so gut wie nichts über diesen Investor.
Ja, was wir auch feststellen, ist da teilweise, ich meine, so eine Liste altert ja doch relativ schnell. Ich weiß halt nicht, wie alt die ist, von wann die Daten sind. Ich meine, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen ins Leere läuft, auch Investoren, die im Moment vielleicht gerade nicht investieren, pflegen ihre Absage- und Zusageliste schon. Und ich kann mich dadurch natürlich auch verbrennen. Wenn ich einmal abgesagt wurde, ist notiert, Startup XY war schon mal da, haben wir abgelehnt. Diese Datenbank bauen sich einige der Investoren, Angels weniger, aber die VCs bauen sich sowas auf. Und wenn ich dann mit meinem Startup XY innerhalb der nächsten 2 Jahre nochmal antrete, kriege ich sofort eine Absage. Da muss ich mich schon sehr, sehr stark anstrengen, um aus dieser Absageliste oder Negativliste wieder rauszukommen.
Das wird aber auch gleich noch ein Tipp für Startups, auch selber eine Liste zu pflegen, wen sie eigentlich wann, wo getroffen haben, wem sie was geschickt haben, um nicht im Zweifel doppelt und dreifach zu schicken, weil sie es schlichtweg vergessen haben.
Ja, das ist essentiell.
Sondern auch wirklich ihre Kontakte präsent zu haben.
Ja, also die eigene Liste zu pflegen, das ist essentiell. Also das ist wirklich ein, kann man gar nicht oft genug betonen, dass das gepflegt werden sollte. Und eben auch, gerade wenn ich über Dritte gehe, wie uns, wie andere, durchaus zu hinterfragen, an wen haben die es geschickt, um einfach auch sagen zu können, also wir haben schon versorgt, Angel A, B, C, D und die VC so und so, schickst denen bitte nicht nochmal, weil das ist natürlich, also wir halten uns da auch dran und sprechen dann bewusst diese Investoren nicht mehr an, auch wenn wir vielleicht einen sehr, sehr engen Draht auch zu denen haben, aber das macht keinen Sinn, da über Doppelansprachen dann als desperate aufzutreten und so entsprechend zu wirken.
Ja, vielleicht auch nochmal so ein anderer Faktor bei diesen Listen. Ne? Ich klopfe mir dann vielleicht auf die Schulter tatsächlich und sage, ich habe jetzt 100 rausgeschickt. Und wenn ich dann die Erwartung habe, dass da dann auch was passiert, ist halt die Enttäuschung umso größer. Ne? Auch wenn ich von eben dann den 100 gar nichts höre, heißt das eigentlich nicht, dass meine Idee schlecht ist, sondern dass meine Ansprache einfach schlecht war.
Vielleicht war die Ansprache schlecht, ja. Und ich habe mein Pulver bei allen 100 schon verschossen. Wenn ich erstmal nur 10 anschreibe, also nehmen wir mal an, von den 100 Antworten 50, dann habe ich aber auch ein Problem, weil ich werde diese 50 Anfragen gar nicht beantworten können. Und da jetzt mit dem Schrotkugelprinzip rauszugehen, halte ich gar nichts von, sondern ich sollte wirklich erstmal einige ansprechen, zu sehen, wie ist die Reaktion. Wenn gar nichts kommt, nochmal wirklich sehr kritisch auch den eigenen Text oder die eigenen Inhalte angucken. Kann ja auch sein, dass es einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegt. Und da gibt es ja auch zahlreiche Tipps in den unterschiedlichsten Medien, auch im angesprochenen LinkedIn, die Tipps wirklich zu beherzigen. Wie spreche ich denn jemanden an? Wie schaffe ich auch Aufmerksamkeit mit meiner Idee? Wo hole ich den Leser da ab, wo er vielleicht auch gerade steht? Das ist ganz wichtig. Und wenn ich da eben die komplette Liste auf einen Rutsch beschicke, weil es ja so schön bequem ist, habe ich auch viel des Pulvers tatsächlich schon verschossen und die Lernerfahrung, die ich ja doch im Rahmen eines solchen Investmentprozesses mache, verschenkt.
Halten wir nochmal fest, Investorenansprache sukzessive vornehmen, vielleicht auch mit den Kandidaten starten, die jetzt gar nicht so sehr in der engeren Wahl bei mir sind, also um einfach Erfahrung zu sammeln.
Möglicherweise. Oder eine Mischung.
Oder eine Mischung, auf jeden Fall die Kontakte dokumentieren, damit ich nicht irgendwann in ein paar Monaten doppelt, dreifach anschreibe und da immer weiß, wie ist jetzt Stand der Dinge. Und wenn ich eine Antwort bekomme, auch relativ schnell wieder reagieren, damit das nicht im Sande verläuft.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Der nächste Punkt, den du mitgebracht hast, der eher so ein ein Problempunkt ist, weil es nicht gut funktioniert?
Ja, der ist eher auf der persönlichen Ebene des Teams. Also ein Punkt, den wir auch beobachten, ist, häufig kommt nur noch eine Person, weil es ja wesentlich effizienter ist. Mal kommt der eine Gründer, mal die andere Gründerin. Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Fokus und auch der Priorisierung. Also eine solche Finanzierungsrunde zu stemmen, ist ein Riesenaufwand. Und über einen feuchten Daumen geben wir immer den Tipp, wirklich 50% der Managementzeit, und zwar von allen, dafür zu reservieren. Es kommt einfach komisch an, wenn ich ein 4-Personen-Gründerteam habe und entweder immer nur derselbe, sozusagen als Delegierter, alle anderen haben kein Interesse oder kümmern sich nicht drum, oder auch jedes Mal jemand anders kommt, aber nie das Team komplett. Also das kann ich mal machen, wenn ich auf irgendeiner Konferenz bin und aus Effizienzgründen reist nur einer dorthin. Klar, völlig vollstes Verständnis, das geht. Aber spätestens zu einem der nächsten Gespräche müssen dann alle, die auch künftig was zu sagen haben wollen, mit dabei sein. Und ja, das ist Zeitaufwand, aber das muss mir auch vorher klar sein, dass so eine Finanzierungsrunde nicht irgendwie nebenbei von einem der Gründer oder mal abwechselnd, mal dem, geführt werden kann, sondern spätestens ab dem zweiten oder dritten Gespräch sind alle gefordert und viele Investoren legen eben auch Wert drauf, dass sie alle mal gesehen haben, dass es da nicht Überraschungen gibt. Denn das Team neben der Idee, der Grundidee, spielt nach wie vor die ausschlaggebende Rolle für ein Investment. Je früher, desto mehr. Und es hilft mir auch als Gründerteam nichts, wenn erst im 7. Gespräch mal die komplette Truppe kommt und man feststellt, zwischen dem Trauminvestor und den anderen stimmt die Chemie nicht oder man denkt, die Truppe reißt nicht. Also dann habe ich ja viel, viel in den Sand gesetzt. Insofern sehr, sehr früh tatsächlich das ganze Team mit involvieren, mit einbringen. Ist auch gerade bei sehr jungen Teams fürs Team sehr, sehr wichtig, um zu sehen, wollen alle diesen Venture Capital oder diesen ja doch ambitionierten Wachstumsweg eigentlich mitgehen. Ich kann nicht die zu Hause lassen, die vielleicht doch lieber sagen, ach mal, eigentlich lass uns doch hier zu dritt bleiben, wir bauen hier ein kleines, kuscheliges Unternehmen auf, ohne externe Investoren. Dann müssen die lieber, sag mal, frühzeitig in den Kontakt kommen, als dass man sie verheimlicht und sagt, wir haben da noch 2 mit an Bord, die wollen eigentlich gar nicht diesen ambitionierten Wachstumsweg mitgehen. Also insofern das Team frühzeitig und vollständig involvieren, auch wenn es eine Menge Zeit kostet. Aber ich glaube, das ist gut investierte Zeit. Und je früher ich die investiere, desto besser eigentlich. Mhm.
Weil die Angels schauen sich, so wie du gesagt hast, früher oder später ohnehin alle an. Mhm. Und testen auch, ne, ganz bewusst, wie ist die Dynamik im Team? Ja. Gibt es da unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Meinungen, Richtungen? Wie wird auf gerade auch vielleicht schwierige Fragen reagiert? Ist sich das Team grün untereinander? Oder spürt man schon relativ schnell, dass das Team beim ersten Luftzug auch auseinanderfällt?
Genau. Und es ist durchaus menschlich. Also wir sehen, das ist ja nicht nur dabei so. Das ist ja auch bei vielen Dingen, dass ich sage, naja, vielleicht merkt es ja keiner. Also das gilt fürs Pitch Deck, wenn ich da sagen wir mal kleine Übertreibungen einbaue. Und es gilt natürlich auch für die Präsentation des Teams. Die Hoffnung, dass es irgendwann keiner merkt, dass ich da ein bisschen geschummelt und geschwindelt habe, fällt einem in der Regel sehr bald auf die Füße. Und deswegen lieber von Beginn an mit offenen Karten spielen, weil es wird ja nicht besser. Ich verschwende eigentlich nur Zeit, wenn ich im 7. Gespräch merke, das wird nichts, aus welchen Gründen auch immer. Dann merke ich es lieber gleich im 1. Dann habe ich mir 6 gespart.
Ja. Wen sollen die Teams denn im Endeffekt nach vorne schicken, aus deiner Erfahrung?
Naja, ich brauche sicherlich eine Türöffnerin oder Türöffner. Also ein Pitch, wo immer er auch stattfindet, ist ja das Wecken von Interesse. Also und dann in weitere Gespräche einzusteigen. Also meine Empfehlung wäre natürlich jemand, der eloquent ist, der die Leute mitreißen kann. Also ich sage mal, so ein Team braucht mindestens mal eine Rampensau, also einen Repräsentanten nach draußen, braucht jemanden, der eher Innenminister spielt und dann wahrscheinlich noch jemand, der die Technik im Zaum hält. Ich gehe mal davon aus, dass die Rampensau der ist, der die ersten Kontakte macht. Aber spätestens im zweiten wirklich tiefer gehenden Gespräch würde ich versuchen, das ganze Team zu involvieren. Klar, wenn einer eigentlich lieber der CTO ist, der die Software und die Hardware im Blick behält, dass das jetzt nicht häufig nicht die sind, die dort auf der Bühne stehen und einen mitreißenden super Pitch halten, ist völlig fein, ist auch so akzeptiert. Aber die völlig geheim zu halten und vielleicht zu verstecken und nur dann rauszuholen, wenn irgendjemand nachfragt, ist auch der verkehrte Weg. Erst recht, wenn sie auf der Folie mit draufstehen.
Und muss es zwangsläufig der CEO sein, der so nach vorne geht? Was ist so deiner Erfahrung nach?
Ich denke schon. Also, weil, warum ist er sonst CEO oder sie? Also ich glaube, das ist schon eine Rolle, die dann sollte ich lieber über meine Titel nochmal nachdenken, ob die denn richtig gewählt sind und zu den Personen passen, die dahinter stecken.
Ja, ich glaube, es ist aber tatsächlich etwas, was viele am Anfang unterschätzen. Also die Aufgabe eines CEOs, ne? Das ganze Thema Kommunikation, was da eigentlich mit dranhängt. Ne? Es ist ja nicht nur derjenige, der vielleicht die Vision entwickelt, sondern der auch kontinuierlich diese Vision so kommuniziert, dass sowohl Mitarbeitende als auch Investoren, als auch die Öffentlichkeit und so weiter, dass das versteht, mitträgt, begeistert wird davon, dass das quasi inspiriert. Ja. Und das ist aber etwas, was viele erst üben und lernen müssen.
Ja klar, das kann man aber auch üben und lernen. Also das ist durchaus ein Prozess, den man begleiten kann und wo man sagen kann, wie bringst du jetzt Dinge auf den Punkt? Und das gilt für Banalität oder eigentlich vermeintliche Banalitäten im Pitch-Deck, was die Wahl der Überschriften angeht. Was ich ja besonders mag, sind so Folien, wo dann oben in 24er Font draufsteht Produkt oder Markt, anstatt da hinzuschreiben, lieber einen kleinen Font zu wählen und zu sagen, unser Markt wird von heute 250 Millionen auf 380 in 2 Jahren wachsen. Mhm. Und beim Produkt genau das Gleiche. Also, und ähnlich mutig kann ich natürlich auch im Mündlichen auftreten und sagen, das sind die Aussagen, die ich eigentlich treffen will. Das sind auch die 3, 4 Kernaussagen, auf die ich mich konzentrieren will und mich nicht verliere in irgendwelchen Details, die nur am Rande interessant sind. Das kann ich immer noch in einer Diskussion, wenn ich mit einem Investor mal in längere Gespräche eintauche und die ersten 1,5 Stunden, 2 Stunden mal allein im Investorenkreis habe, kann ich mich auch auf ein paar Nebenkriegsschauplätze noch begeben. Aber es sollten schon so die 3, 4 Hauptbotschaften sein, die bei einem Pitch, die werden ja auch immer kürzer, also auch bei uns, wenn ich unsere Investorenkonferenzen angucke, früher waren wir mal eine Viertelstunde, das will heute keiner mehr hören, also 5 Minuten ist das Maximum, was ich an Aufmerksamkeitsspanne für einen ersten Pitch noch kriege. Dann muss ich mich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren.
Ja, das kann ich nicht häufig genug üben.
Mhm. Und ich muss mir erstmal klar werden, was die wesentlichen Punkte sind, bevor ich es übe.
Ja, genau, also die Klarheit für mich auch erstmal herstellen. Mhm. So, 4 Punkte hatten wir. Wir haben ja quasi 5 Shortcuts angekündigt. Was oder welches ist der 5., den du siehst und der nicht funktioniert?
Ja, eigentlich ein ganz banaler, dass ich davon überzeugt bin, mein Startup muss doch zu Investor XY passen. Und das muss er sich doch jetzt angucken. Und was viele Gründerinnen und Gründer einfach übersehen, ist, auch Investoren haben nur 24 oder Investorentage haben nur 24 Stunden, also schlafen müssen auch noch irgendwann, also ein paar weniger. Und dass einfach manchmal keine Zeit sich ist, einen Deal anzugucken. Und deswegen dauern eben auch Investorenansprachen so lange, wie sie dauern, nämlich zwischen 6 und 12 Monaten. Das ist so die Zeitspanne, die wir beobachten, weil man einfach auch damit umgehen muss, dass mir ein Investor sagt, grundsätzlich klingt es interessant, aber wir schließen gerade 3 andere Deals ab. Wir haben jetzt Anfang Dezember, vor Februar kommen wir nicht dazu, uns dein Deck anzugucken. Wenn ich dann den Zeitdruck habe und sage, oh, da wollten wir eigentlich längst geclosed haben, vergebe ich mir möglicherweise die eine oder andere Chance, einen Investor zu erreichen. Ich muss mir einfach immer klar machen, auch die Investoren haben in der Regel einen sehr vollen Schreibtisch, die kriegen sehr viele Deals und werden eine andere Verhandlung wahrscheinlich nicht abbrechen, nur weil es aus meiner Startup-Sicht jetzt gerade in sein Portfolio passt. Da kann ich natürlich ein Stück weit vorausdenken und sagen, in der Ansprache schon, guck mal, du hast doch gerade in Startup A, Startup B und C investiert, wir sind D, die alles 3 verbindet und sind damit die ideale Lösung. Das kann natürlich helfen bei der Aufmerksamkeit, aber nur weil ein Investor sagt, ich mache nachhaltige Themen und Cleantech, ich bin dann nachhaltiges Thema und Cleantech, vielleicht sogar noch mit einem Stretch, weil es eigentlich gar nicht so nachhaltig ist, heißt nicht, dass die Investoren alles stehen und liegen lassen, was sie im Moment gerade auf dem Tisch haben und mich sofort meinem Deal widmen. Das heißt also, dieses Thema Zeit und Geduld ist etwas, was natürlich auch wieder verständlich, ich will möglichst schnell mein Startup finanziert haben, aber was von einigen nicht beachtet wird. Das heißt also, einfach Zeit zu geben und zu sagen, okay, wann habt ihr wieder Zeit, euch das Thema anzugucken? Das ist ein Punkt, der häufig einfach mal ignoriert wird, weil die anderen müssen sich ja sofort drum kümmern, weil ich natürlich auch 100% meiner Zeit in mein Startup stecke.
Das ist eine schöne Einordnung, die du gegeben hast. 6 bis 12 Monate dauert die Suche nach den Investoren.
Wir sehen auch mal eine Woche, ist aber die super, super Ausnahme.
Und wir haben ja auf der anderen Seite eben über Shortcuts gesprochen und ich glaube, da wird schon deutlich, Investorensuche ist in der Regel keine Abkürzung, sondern es ist ein längerer Prozess, ein gut geplanter Prozess. Da haben wir jetzt schon so ein paar Punkte aufgeführt. Also vielleicht, um einfach auch nochmal dieses Mindset jetzt zu setzen bei den Gründerinnen und Gründern. Ne? Also dieses, ne, Leute, richtet euch mal auf diese 6 bis 12 Monate ein und dann geht das mal wie folgt an und lasst euch nicht entmutigen durch. Ja. Was würdest du ihnen mitgeben?
Also einmal, dass natürlich dieser Zeitraum, der wird erforderlich sein. Mit dem muss ich erstmal kalkulieren. Ich kann ja nicht mit dem Glücksfall, es geht in der Woche, kalkulieren. Das wird nicht funktionieren, sondern ich muss einfach mit diesem längeren Zeitraum kalkulieren. Da stellt sich bei vielen schon die Frage, gerade wenn ich nur eine kleinere Summe einsammeln will, 50.000, 100.000 Euro, ob es nicht wesentlich effizienter ist, das nebenbei zu verdienen, Beratung, Dienstleistungsprojekte, sonst etwas und dann erstmal durchzustarten und dann mich auf eine größere Runde vorzubereiten. Also ob es sich überhaupt bei bestimmten Summen lohnt, in diesen doch sehr intensiven Prozess einzusteigen. Also da wieder der Punkt, den du am Anfang genannt hast, ab Tag 1 in der Finanzierung. Wir brauchen nur 80.000 Euro. Ich sage, puh, dann konzentriere ich mich aber möglicherweise auf das Falsche, als wenn es wirklich nur um die 80.000 oder 100.000 Euro geht. Also die Frage war, wie sollte ich mich darauf vorbereiten, schon mit dieser Zeit kalkulieren, wirklich einen Plan zu machen, gerade wenn ich ein bisschen reiferes Startup bin, wie geht eigentlich mein normales Geschäft in der Zeit weiter? Ich hatte schon gesagt, 50% der Management-Time wird das wahrscheinlich kosten. Und ich muss einfach eine gewisse Priorisierung haben. Ja. Wir haben schon Startups gesehen, wir schicken die, da werden Investorenansprachen rausgeschickt und weil die ja nicht sofort reagieren, gehe ich danach mal 3 Wochen in Urlaub. Auch keine schlaue Idee. Ja, das heißt also, ich muss wirklich sehr viel Zeit dafür budgetieren, muss erreichbar sein, muss wissen, dass ich schnell antworten können muss. Ich werde nicht jede Frage beantworten können, aber dass ich mir wirklich sorgfältig meinen Datenraum plane, wenn es um die Fragen geht, welche Konkurrenten habt ihr eigentlich, wie sieht die Wettbewerbssituation aus, dass ich solche Dinge, die wahrscheinlich Standardfragen sind, die immer kommen werden, relativ schnell aus dem Hut zaubern kann, vielleicht eine kleine vorbereitete Präsentation über Wettbewerbssituationen, Details des Finanzplans, den Finanzplan selber. Irgendwann werden auch die Investoren in meine Excel-Tapete einsteigen wollen. Also dass ich die Sachen so vorbereitet und aufbereitet habe, dass ich innerhalb weniger Tage auskunftsfähig bin und nicht sagen muss, oh, da brauche ich jetzt aber 3 Wochen, um das erstmal aufzustellen. Das ist definitiv zu lang. Ja, aber heißt natürlich auch, dass ich mir überlegen muss, wie komme ich eigentlich mit dieser Reichweite klar, was mache ich die nächsten 6 Monate oder gar 12 Monate, wenn erstmal kein externes Geld kommt, wie gehe ich damit eigentlich um? Das Schlimmste ist, wenn ich mich in eine Situation manövriere, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Ja, dann muss ich alle Bedingungen akzeptieren, dann kann ich eben nicht sagen, manche Dinge werde ich nicht akzeptieren. Und das ist natürlich eine Situation, die durchaus Langfristfolgen haben kann. Heißt, selbst wenn ich jetzt die Runde noch hinkriege, wenn ich mir durch schlechte Verträge und schlechte Bedingungen die Folgerunde versaue, habe ich zwar ein bisschen Zeit gewonnen, aber immer noch nicht das Unternehmen über den Berg gekriegt.
Das Thema Team, was ja häufig auch bei Investoren wirklich im Fokus steht, das hatten wir angesprochen. Du hast gerade das Thema rechtliche Rahmenbedingungen, Verträge angesprochen. Mhm. Das ist ja auch etwas, was in dem Fall, so wie du das gerade geschildert hast, die Folgerunde behindern kann, aber vielleicht auch schon die Anfangsrunde. Wenn dann irgendwie unklare Anteilsverteilungen sind, merkwürdige Anteilsverteilungen. Was siehst du da so in der Praxis, was aber aus Investorensicht dann No-Go ist?
Also es gibt ein paar No-Gos. Das sind so Sachen wie zu viele Leute im Cap-Table. Ich habe irgendjemand mal ein paar Anteile versprochen, weiß ich nicht. Der eine, der hat die Website gemacht, wir hatten gerade kein Geld, also da 1%, dann noch der Berater, der noch 2% für die Unterstützung bei der Finanzplanung haben wollte. Also eine zerfledderte Gesellschafterstruktur ist ein No-Go. Also was heißt No-Go? Je toller mein Start-up, desto mehr sind natürlich auch Investoren bereit, die eine oder andere Kröte zu schlucken, die an der Stelle existiert. Aber es ist halt immer eine Balance. Ja, und ich sollte versuchen, eben die Dinge zu vermeiden, die vermeidbar sind. Also und zersplitterte Gesellschafterstruktur zu haben, sind definitiv vermeidbare Probleme. Also das ist so ein Punkt. Gründer, die vielleicht nicht mehr aktiv sind, die aber noch signifikante Anteile halten. Also das ist auch so ein weiterer Punkt, den wir sehen. Ich habe vielleicht mal mich geeinigt zu gründen, aber dass ich eben nicht geschafft habe, wenn sich jemand verabschiedet, was ja durchaus nicht unüblich ist, ja, dass der oder die noch auf 20-25% hockt und sagt, ich will da aber nicht rausgehen. Das heißt also eigentlich 25% von nichts das lieber haben, also da wirklich frühzeitig in die Gespräche gehen und das sauber kriegen und dafür sorgen, dass ich eine möglichst klar strukturierte Gesellschafterstruktur habe und nur Leute drin habe, die auch wirklich Interesse haben, das Unternehmen in dieser Form so weiterzubringen.
Und vielleicht ein letztes Thema, weil es hat mir vorhin auch schon kurz angesprochen, gerade wenn es auch um vergleichbare Finanzierung geht, weil das ja auch häufig etwas ist, was früher oder später auftaucht bei so einer Dealprüfung auch, das Thema Bewertung und mit welchen Wünschen, Gedanken ich eigentlich da jetzt rangehe, auch mit was für Vorstellungen und wo aber häufig auch so ein Reality-Check ganz hilfreich wäre.
Ja, da geht es natürlich auch, das ist das, was ich auch eingangs sagte oder mittendrin mal zum Thema sich angucken, wer hat eigentlich unter welchen Voraussetzungen wie viel Geld bekommen. Und ich kann mich als 23-jähriger Hochschulabsolvent nicht vergleichen mit einem Silicon Valley Star, der gerade das vierte Unternehmen gründet und selber 20 Millionen eingelegt hat. Ja, das ist, die Welt ist ungerecht, dem wird es leichter fallen, vielleicht wenn er die gleiche Idee hat, aber das ist nun mal so. Das heißt also da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, ja, die haben aber auch so viel gekriegt. Gerade wenn das andere Geografien sind, kann das eben ganz andere Werte auch bewirken. Und da sind wir in Deutschland sicherlich, was das Bewertungsniveau angeht, schon seit Jahren weit unter dem der USA. Andererseits ist auch die Kostenstruktur hier eine ganz andere. Die 10 Millionen Euro, die ich vielleicht im Silicon Valley einsammel, da brauche ich hier nur 5 oder 3 sogar nur, um vielleicht Ähnliches zu erreichen. Mhm. Also da wirklich fair vergleichen und auch so vergleichen, dass ich wirklich alles mit einbeziehe, eben die Faktoren, wie groß ist der Markt, wie weit ist das Unternehmen, wie ist das Team aufgestellt und sich da wirklich ganz ehrlich sehen. Und gerade eben, ich habe gerade letztens eine Studie gesehen, fällt mir aber nicht mehr ein, wo die her war, dass eben gerade das Thema Seriengründer und erfolgreiche vorherige Gründung riesig viel Punkte bringt. Wenn ich die nicht daher zaubern kann, und das kann ich in der Regel nicht, dann werde ich mich mit einer niedrigeren Bewertung zufrieden geben müssen und hoffe dann auf mein zweites Startup, wo ich dann in einer besseren Position bin. Ja.
Und auf jeden Fall sollte ich das einfach präsent haben, weil das ist dann häufig auch einfach ein Knackpunkt, wo ja die Investoren auch schon relativ schnell am Anfang sagen, wenn sie halt sehen, okay, das ist die Bewertung, die da vorgeschlagen wird, da bin ich raus, weil im Endeffekt, ja, lohnt es oftmals dann nicht in die Verhandlung zu gehen, das kennen die ja auch aus ihrer Erfahrung, weil sie einfach schon sehen, das ist unrealistisch und dann, genau, ist einfach schon Ende. So,
ja, und ich kann damit auch leicht natürlich übers Ziel hinausschießen. Wenn ich sage, ich habe nur ein Blatt Papier mit 20 Millionen wert, dann lacht er sich tot und sagt, also selbst wenn ich dann nochmal wiederkomme und sage, ich mache es auch für 6, ja, dann sagt er, aber wieso bist du damit 20 angetreten? Also es ist zwar schon an manchen Stellen ein bisschen orientalisch, das Venture-Capital-Geschäft, was die Bewertung angeht, aber so orientalisch dann doch nicht.
Gut, jetzt haben wir über die ganzen Herausforderungen gesprochen. Es gibt ja aber Netzwerke wie BuyStartup, wo ihr unterstützt. Jetzt quasi für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ja, ich habe es verstanden, ich brauche jetzt wohl doch oder ich plane jetzt mal ein bisschen mehr Zeit ein, ich gebe mir auch viel Mühe, aber ich freue mich auch über Unterstützung. Wer kann denn zu euch kommen und wie helft ihr im Detail?
Also Wir sind natürlich fokussiert auf Bayern, was sagt auch schon der Name, dass wir da zu Hause sind und uns primär auf Gründerinnen und Gründer aus der Region konzentrieren. Du merkst schon an dem Thema Fokus, es ist keine Ausschließlichkeit, aber wir setzen uns natürlich gerne mit den Startups, die zu uns kommen, auseinander. Wir diskutieren mit denen ihr Geschäftsmodell. Wir entwickeln es nicht, aber wir diskutieren sehr gerne mit und versuchen eben zu challengen, zu herauszufordern, aber auch Lösungswege aufzuzeigen, um eben diese Fragen, die wir eben diskutiert haben, passt das Geschäftsmodell, passt das Team auch zusammen und so weiter. Und das machen wir sehr, sehr gerne im persönlichen Gespräch. Natürlich geht viel online mittlerweile, sodass wir auch Startups betreuen könnten, die weiter weg sind. Aber irgendwann wollen auch wir mal das ganze Team gesehen haben. Und ja, das ist einfach geografisch ein bisschen schwierig, trete ich in der Zeit die Reise an. Und insofern ist es so, dass, würde man sagen, 95% der Startups, die wir betreuen, schon aus der bayerischen Region hier sind oder hier starten wollen. Also das Angebot ist da, das Angebot ist aber auch für andere da, gerade wenn wir unsere überregionalen Investorenkonferenzen und solche Dinge haben, da durchaus mal nachzufragen, ob es nicht Sinn macht, wenn ich gut vorbereitet bin, mich auch dort entsprechend vorzustellen. Wir haben natürlich in Bayern nochmal einen besonderen Förderauftrag. Wir werden ja auch unterstützt vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, um dort nochmal eben mehr Zeit zu investieren, die Unternehmen zu begleiten und dort mehr Unterstützung zu leisten, als wir das vielleicht überregional leisten können. Aber es gibt ja durchaus ähnliche Institutionen, nicht in allen Bundesländern. Es gibt da durchaus große Unterschiede, würde ich mal sagen, von dem, was ich so kenne. Aber durchaus mal gucken, was gibt's in eurer Region an Möglichkeiten, an Gründerzentren, an Sparringspartner und die durchaus mal ein bisschen fordern.
Diejenigen, die jetzt doch die Möglichkeit haben, zu euch zu kommen, ihr habt, also auf der Website ist ja alles wunderbar dargestellt, bei euch reicht das Spektrum von Gründerwettbewerben. Mhm. Der ganze Prozess ist natürlich auch mit vielen Workshops und Events gespickt. Bisschen, wie du eben gesagt hast, auch überregionale Investorenkonferenzen. Mhm. Und was ich dann eingangs gesagt habe und was du ja auch schon angekündigt hast, ihr empfehlt oder versucht dann Kontakte direkt herzustellen zu den Investoren aus eurem Netzwerk, da wo ihr auch eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit seht.
Ja.
Das klingt doch gut. Dann würde ich jetzt allen sagen, die da Interesse haben, einen Blick auf eure Website zu werfen. Wir packen das natürlich in die Shownotes. Man kann dich und das Team und jetzt wieder die positive Seite von LinkedIn auch auf LinkedIn sicherlich kontaktieren und da Nachfragen stellen.
Klar.
Keine Kapitalgesuche schicken, das haben wir vorhin gelernt, das nicht.
Jedenfalls nicht erwarten, dass wir sie direkt erfüllen.
Genau, ne? Nicht hier, ich hätte ganz gern bei Startup als Investor, das ist die falsche Anfrage, insofern da auch genau überlegen, was ihr schickt, individualisiert das, dann wird es bestimmt auch klappen. Carsten, wenn du jetzt nochmal ganz kurz zusammenfasst, was du einem Startup-Gründer, einer Startup-Gründerin mitgeben würdest auf die Reise Investorensuche. In so einer, ja, mittlerweile sind die Tweets auf Twitter ja schon ein bisschen länger als die ursprünglichen 140 Zeichen, aber so nochmal deine Hauptbotschaft, dein Appell, dein Impuls, deine Inspiration, was würdest du mitgeben?
Das Wichtigste ist einfach, wie mache ich mein Startup interessant? Also warum ist mein Startup die Lösung eines Problems, was tatsächlich existiert und was nicht erst geschaffen werden muss? Und das zu belegen und das ausreichend gut vorzubereiten, ich glaube, das ist der Schlüssel, die Investoren auch zu überzeugen.
Danke, Carsten.
Ich weiß nicht, ob das jetzt 140 Zeichen waren, aber beim Sprechen sind es deutlich mehr wahrscheinlich.
Ja, aber wie gesagt, Twitter hat ja da auch schon die Längenrestriktion ein bisschen gelockert. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein guter Impuls, um wirklich drüber nachzudenken. Ne? Wie wecke ich das Interesse, sodass der Investor wirklich sagt, ja, habe ich erstmal schon verstanden, sehe ich auch dieses Problem, ne? Und kann auch die Lösung nachvollziehen. Und dann geht es dann in die Tiefe und dann sind all die Dinge, die wir auch am Anfang besprochen haben, relevant, dass ich die Sachen auch belegen kann und einfach viele Informationen habe, mit denen ich dann punkten kann. Carsten, vielen Dank.
Ja, ich danke auch fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Ja, an die Hörerinnen und Hörer, viel Erfolg bei eurer Investorensuche. Bei Startup steht euch zur Seite, vor allen Dingen natürlich in Bayern. Es gibt aber, wie Carsten gesagt hat, viele Netzwerke, auch in anderen Bundesländern, die ihr dort kontaktieren könnt. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder Themenvorschläge, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@für-gründer.de. Natürlich auch Feedback oder Dinge, die wir verbessern können. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn gerne auf den Streaming-Plattformen eurer Wahl. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.